Herzlich willkommen zum zweiten Themenabend von unseren drei Bibelabenden. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch die, die jetzt direkt oder dann später noch zuschalten oder sich das heute Nacht ansehen oder anhören. Ich freue mich für alle, die mit dabei sind. Ich lese noch die Losung. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Der Altertumsforscher Heinrich Schliemann suchte in den Trümmern der längst verschütteten Stadt Troja nach einem Schatz, über den andere nur lächelten und dachten, es sei ein Märchen. Aber er hatte ein bisschen davon entdeckt und war begeistert, war fasziniert. Da, schreibt er, sind Schätze von unermesslichem Wert. Ein bisschen gleichen wir Heinrich Schliemann, Schatzgräber, die staunend und fast ungläubig vor dem unscheinbaren Stück Land stehen, in dem andeutungsweise unendliche Schätze verborgen liegen. Der Apostel Paulus steckt das Land ab, wo man fündig wird. Jesus Christus. Dort liegen sie verborgen, die Schätze von Weisheit und Erkenntnis, die Schätze von Lebenskraft und Gewissensentlastung, die Schätze von Zuversicht und von Hoffnung, die Schätze von Gewissheit, von Freude, von Gelassenheit, Schätze, die darauf warten, entdeckt zu werden, zutage gefördert zu werden und unter die Leute gebracht zu werden. Schätze, die unser Leben reich und unser Herz getrost machen, Schätze, die unseren Alltag wieder froh und unser Morgen wieder hell werden lassen. In Christus liegen sie verborgen. Jetzt gilt's zu graben. Wollen wir heute Abend auch machen. Ich bete. Vater im Himmel, du hast uns mit deinem Sohn einen für uns unerforschbaren, immensen, riesigen Schatz geschenkt. Wir wollen graben und entdecken doch immer nur Einzelnes, Perlen, wertvolle Dinge, die unser Leben bereichern, die zeigen, was wirklich wert ist, gesucht und erforscht zu werden, die unser Leben bereichern und unseren Alltag. Und ich bitte dich, dass das heute Abend so ein Abend sein darf, wo wir vielleicht einen neuen Schatz entdecken. Wir kannten ihn vielleicht, aber dass er so glänzend ist, ich bitte dich, dass du jetzt uns hilfst bei dem, was wir miteinander bedenken, überlegen und ja, erforschen wollen. Danke, dass du in unserer Mitte bist und uns hilfst zum Verstehen und dann das, was wir verstanden haben, auch in die Praxis umzusetzen. Amen. Heute Abend Herzstück der Gemeinde, Gottesdienst als Herausforderung in einer Erlebnisgesellschaft. Ein paar persönliche Bemerkungen zu Anfang. Für mich war Gottesdienst immer, über viele Jahre, der Gottesdienst, wie ihn die Württembergische Landeskirche Sonntag für Sonntag vormittags feiert. So bin ich aufgewachsen, das war ich gewohnt. Ich kannte nichts anderes. Nachmittags war dann bei uns 14.30 Uhr Gemeinschaftsstunde. Ergänzend, schön, aber eben nicht Gottesdienst. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und mit ihr die methodistische Kirche. Bin dann dort auch zum Gottesdienst und dachte, aha, es geht auch anders. Dann hat mein Bruder in meinem Heimatort eine neue Gemeinde gegründet und mich auch mal eingeladen. Viel Lobpreis, Singen mit Band, richtig laut, eine Stunde. Dann der Pastor in flotten, coolen Jeans und T-Shirt, lustige Aufschrift, läuft mit Headset ständig von links nach rechts und von rechts nach links, ganz unruhig und predigt. Ah, dachte ich, es geht auch anders. Und je mehr Gemeinden ich kennengelernt habe, desto mehr unterschiedliche Gottesdienstformen habe ich kennengelernt. Klassisch, sehr konservativ, progressiv, hochliturgisch, charismatisch. Gottesdienste nur für Junge. Gottesdienste nur für Menschen aus einem ganz bestimmten Milieu. Und dann kam ich nach Japan und musste mir plötzlich Gedanken machen, wenn ich hier jetzt Gemeinde baue und mit Japanern, die dann kommen, zusammen Gottesdienst feiern will, wie soll das werden? Welche Form? Welcher Ablauf? Welche Elemente? Was braucht's unbedingt? Was kann ich weglassen? Und ich wusste, so wie ich das hier jetzt festlege, so werden die Japaner hier an diesem Ort in Zukunft sonntags ihren Gottesdienst verstehen und auch feiern. Das wird für sie dann normal. Also war es für mich wichtig zu fragen, was ist denn das Gottesdienst? Was macht einen Gottesdienst zum Gottesdienst? Und woher nehme ich meinen Maßstab? Ich gehe mal schwer davon aus, dass auch ihr eure eigenen Erfahrungen gemacht habt und dass die euch auch geprägt haben, in dem, wie ihr Gottesdienst versteht. Ihr habt sicher bestimmte Vorstellungen, Erwartungen, wie ein Gottesdienst, ich sage mal in Anführungszeichen, ein richtiger Gottesdienst sein sollte. Was würdet ihr antworten, wenn ich euch nach euren Vorstellungen fragen würde? Was gehört unbedingt zu einem Gottesdienst und was kann weg? Oder anders, wie würdet ihr einem Fremden, der mit diesem Begriff von Gottesdienst überhaupt nichts anfangen kann, wie würdet ihr dem erklären, was das ist, was man da macht und warum man macht, was man macht? Jetzt könnte man sagen, ja, Gottesdienst, das ist die Veranstaltung in unserer Gemeinde am Sonntagvormittag von 10 bis 11 Uhr oder von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Das ist nicht falsch, aber das sagt ja noch lange nichts aus über den Inhalt, über die Bedeutung, über den Sinn, über das Wesentliche eines christlichen Gottesdienstes. Das wäre jetzt aber wichtig, also für den Fremden, dem wir es erklären und für uns selber auch. Wie will ich den Gottesdienst verstehen? Was ist er und was ist er für mich? Darüber möchte ich gern mit euch nachdenken. Vorbemerkungen. Eine erste Vorbemerkung, was für einen Gottesdienst konstitutiv ist, also was einen Gottesdienst zum Gottesdienst macht, das können wir uns nicht selber sagen. Das können wir auch nicht durch Mehrheitsentscheidungen festlegen. Das können wir nicht bei anderen Kirchen und Gemeinden ablesen. Das können wir nicht von gesellschaftlichen Trends abhängig machen oder uns von der Erwartung der Menschen diktieren lassen. Und hier liegt tatsächlich, das zeigt schon das Thema von heute Abend, ein Problem. Die postmoderne Gesellschaft ist eine Erlebnisgesellschaft geworden. So sagt es zum Beispiel der Soziologe Professor Gerhard Schulze in seiner kultursoziologischen Analyse. Ging es früher in der Agrar- und Industriegesellschaft ums Überleben, sagt er, so geht es heute ums Erleben. Das Leben wird zum Erlebnisprojekt. Und er weist darauf hin, man muss nur mal die Werbung analysieren. Was in früheren Zeiten als ein Gebrauchsprodukt galt, das wird heute unter seinem Erlebniswert vermarktet. Nicht mehr so sehr der Nutzwert eines Produktes ist entscheidend, sondern seine ästhetische Gestaltung. Wellness, rundum Wohlfühlprogramme, Erlebnisse mit allen Sinnen, das erwarten Menschen heute. Und das spricht sie auch an. Und weil Menschen ihre Erfahrungen in der Gesellschaft nun als Erwartungen auf Kirchen und Gemeinden übertragen, wurde dieser Trend zum Erleben wollen auch in den Gemeinden etabliert. Wer zum Gottesdienst geht, der will schlicht was erleben. Der will mit allen seinen Sinnen angesprochen werden. Im Gottesdienst muss was abgehen, da muss die Performance stimmen. Also weniger jetzt welche, als vielmehr wie die Inhalte rüberkommen, wie die Atmosphäre, die Gestaltung, wie Technik, Sound und Deko angelegt sind, das entscheidet heute darüber, ob es ein guter, ein cooler und für manche ein geiler Gottesdienst wird. Das Erlebnis zählt, übrigens auch das fromme Erlebnis. Da fragt man sich nach dem Gottesdienst, wurde mein Herz berührt? Hat sich ein tolles Gefühl eingestellt? Hat es gekribbelt? Kamen mir vielleicht während dem Gottesdienst auch die Tränen? Fühle ich mich nach dem Gottesdienst besser? Die Folge: An vielen Orten, in vielen Gemeinden hat man versucht, zum Teil auch krampfhaft versucht, diesem Bedürfnis, diesen Erwartungen des auf Erlebnis ausgerichteten Menschen entgegenzukommen. Und der Erfolg scheint diesem Trend ja recht zu geben. Je mehr man heute auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, desto mehr strömen sie, desto eher sind sie zu begeistern und kommen auch wieder. Nur, ist das unsere Aufgabe als Gemeinde? Sollen wir wirklich, damit möglichst viele Leute zu unseren Gottesdiensten kommen, alles nach, alles mitmachen? Dem Zeitgeist bzw. jeder Modeerscheinung hinterherlaufen? Geht uns dabei nicht vielleicht ganz schnell die Puste aus? Und verbiegen wir uns dabei nicht zu sehr? Opfern wir auf dem Altar des Hip, Cool oder geilen Modernseins nicht vielleicht Wesentliches, Eigentliches? Heiligt der Zweck jedes Mittel? Es war Professor Manfred Josutis, der sich mit diesem postmodernen Phänomen beschäftigt hat und der in einem seiner Verlautbarungen im Blick auf Gottesdienste schreibt: Wer sich dem Diktat der Erlebnisgesellschaft unterwirft, hat schon verloren. Er befürchtet die Preisgabe und den Ausverkauf des Gottesdienstes an den Erlebnismarkt. Der Gottesdienst, man höre, der Gottesdienst gerate dort, wo er sich an Kunden, an Quote, an Erfolg oder Erlebnissen orientiere, unter das Diktat eines fremden Herrn. Und der Journalist Christian Nürnberger schreibt: Eine Kirche, die aus Angst, nicht mehr wahrgenommen zu werden, sich fremden Göttern unterwirft, in Klammer, den Spielregeln des Marktes, den Bedürfnissen der Kunden, solch eine Kirche kann gleich einpacken. Eine Gemeinde, die das Spiel um die Gunst der Massen mitspielt, verrät sich selber, ist überflüssig, brauchen wir nicht. Ende des Zitats. Das sind deutliche Worte, aber es geht hier letztlich um die Frage, wer hat in der Kirche Jesu Christi das Sagen? Wem oder was unterwerfe ich mich? Meine Überzeugung, was den Gottesdienst zum Gottesdienst macht, das kann mir nur das Wort Gottes sagen. Wenn wir auf andere Stimmen hören und uns nach der Meinung und Erwartung der Menschen richten, dann landen wir früher oder später im Chaos oder ich sag's mal so, in einem blutleeren und schließlich einem gottlosen Gottesdienst. Man lese dazu mal im Alten Testament ganz langsam das Buch Amos. Zweite Vorbemerkung. Ich gehe heute nicht auf die verschiedenen Formen und die einzelnen Elemente des Gottesdienstes ein, das führt zu weit. Aber unter anderem auch deshalb nicht, weil die Bibel zwar eine ganze Menge zum Gottesdienst sagt, sich aber in konkreten Beschreibungen von äußeren Formen sehr zurückhält. Die ausführlichste Beschreibung eines Gottesdienstes finden wir im 1. Korintherbrief in Kapitel 14. Aber was dort geschildert wird, dürfte nicht die Norm gewesen sein, auch nicht die Norm damals. Da wird explizit der Gottesdienst in Korinth beschrieben. Fragt sich also, was ist denn dann normativ? Es gibt heute viel Streit um Formen, aber gerade was die Formen anbetrifft, scheint die Bibel sehr großzügig. Sie liefert uns leider nicht die eine Form, an die sich alle halten müssen. Und tut das vermutlich absichtlich. Aber sie beschreibt dafür deutlich, sehr vernehmbar, das Wesen des Gottesdienstes. Und darum soll es gehen. Eine dritte Vorbemerkung. Eine Veranstaltung wird nicht dadurch schon zum Gottesdienst, dass ich ihr diesen Namen gebe. Das ist das Problem, oder ich sage besser, einfacher, die Herausforderung von vielen landeskirchlichen Gemeinschaften. Durch viele Veranstaltungen und Kongresse in den letzten Jahren zum Thema Gemeinde, ich nenne mal beispielhaft Willow Creek, durch solche Kongresse ist in vielen Gemeinschaften auch unseres LGV ein neues Selbstbewusstsein gewachsen. Und dann hört man an vielen Stellen, und wenn nur 5 Leute in den Gottesdienst kommen, wir sind nicht nur Landeskirche ergänzende Gemeinschaft, wir sind Gemeinde im Sinne des Neuen Testaments. Das finde ich auch gar nicht so falsch. Das entspricht nach meinem Dafürhalten schon biblischem Denken. Nur im Zuge des wachsenden Selbstbewusstseins hat man dann vor Ort selbstbewusst Veränderungen eingeführt und diese durch Umbenennungen artikuliert. Was früher Einleitung hieß, das nennt man heute Moderation, das ist das Gleiche. Und dann bietet man dafür Professionalisierung, fortbildende Kurse an. Zur Veranstaltung am Sonntag sagt man nicht mehr Gemeinschaftsstunde oder Stunde oder Versammlung, sondern das ist jetzt halt ab sofort Gottesdienst. Umbenennung an sich ist kein Problem. Das Problem entsteht dort, wo ich einfach den Namen tausche, ohne die Bedeutung zu reflektieren, ohne mir bewusst zu machen, was das denn nun wirklich ist, Gottesdienst, und was das sein soll und wie ich ihn verstehen will und was denn anders ist als eine Gemeinschaftsstunde. Das heißt im Klartext, wo Gottesdienst draufsteht, da muss auch Gottesdienst drin sein. Und was das dann ist, darüber muss ich nachdenken. Gründlich nachdenken. Und ich schlage vor, dass man dazu auch die Bibel zur Hand nimmt. So viel mal zu einleitenden Vorbemerkungen. In einem ersten Teil schauen wir uns Gottesdienst im Alten und Neuen Testament an. Und in einem zweiten Teil fragen wir uns dann mal, was das denn jetzt bedeutet. Also für uns, was das für praktische und was das für persönliche Konsequenzen haben könnte. Ich beginne im Alten Testament. Ich beginne ganz vorne. Grundsätzlich, Gottesdienste begegnen uns erst jenseits von Eden. Wir haben keine Gottesdienste, jedenfalls keine Berichte darüber, vor dem Sündenfall im Paradies. Sie beginnen jenseits von Eden und sie zeigen etwas von der durch die Sünde entstandenen Distanz zwischen Gott und Mensch. Jetzt gibt's Gottesdienst. Weil der Mensch die Distanz spürt, und gleichzeitig erzählen diese Berichte etwas von der Sehnsucht nach Versöhnung mit diesem Gott und nach erneuter Gemeinschaft mit ihm. Das ist Gottesdienst ganz am Anfang des Alten Testaments und die ersten Gottesdienste waren von sehr persönlicher Art. Ihre äußerliche Form zeigte sich im Bau eines Altars und im Opfern eines Tieres. Der erste Gottesdienst, 1. Mose 4, Vers 3 und 4, Kain und Abel, der endete schon mal gleich mit einem gar nicht so kleinen Konflikt. Dann haben wir Noah, 1. Mose 8, wie er einen Altar baut. Dann haben wir Abraham in 1. Mose 12 und fortfolgende. Dann das Volk Israel, das aus Ägypten, aus der Gefangenschaft auszieht und am Sinai lagert. Und Gott offenbart sich diesem Volk und regelt nun selbst die Art und Weise, wie das Volk Gottesdienst feiern soll. Das regelt Gott. Er bestimmt zum Beispiel den Ort des Gottesdienstes, Stiftshütte, bis in Einzelheiten. Das ist furchtbar trocken zum Lesen. Er bestimmt die beteiligten Personen, Priester und Leviten und was sie tun sollen und warum. Er bestimmt einzelne Handlungen, die verschiedenen Opferriten, den ganzen Kult, das bestimmt Gott alleine. Diese Gesetze gibt sich Israel nicht selber. Mit dem Bau des Tempels, man könnte jetzt noch dazwischen drin zum Beispiel 1. Könige 18 nehmen, den Gottesdienst mit Elia auf dem Karmel, sehr eindrücklich, die unterschiedlichen Arten Gottesdienst zu feiern bei Elia und bei den Baalspropheten gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Und dann kommt der Bau des Tempels unter Salomo in Jerusalem, da wird dann vieles neu, da wird vieles auch prächtiger, schöner, angenehmer und für die Juden auch anziehender. Von jetzt ab pilgert man regelmäßig, die Männer zumindest einmal im Jahr zu den großen Festen. Es entstehen jetzt Wallfahrtslieder, das sind unsere Psalmen 120 bis 134. Man feiert begeistert die Feste der Geschichte des Volkes Gottes. Und im Laufe der Zeit entsteht eine Diskrepanz zwischen Feiertag und Alltag, zwischen Glauben und Leben, zwischen den Festen am Tempel und den ganz gewöhnlichen Tagen zu Hause, zwischen hier und da. Ein Problem, das die von Gott berufenen Propheten aufgreifen und dem Volk ins Gewissen reden. Man muss das mal lesen, Jesaja, Hosea, Amos. Wenn man das Alte Testament insgesamt betrachtet, fällt auf, es gibt keine festgelegte Form des Gottesdienstes. Es hat es wohl gar nicht gegeben, aber es war auch nie willkürlich. Man hat sich bemüht, dem Gottesdienst eine Form zu geben, die die Ehrfurcht des Volkes vor seinem heiligen Gott und die Hingabe des Geschöpfs an seinen Schöpfer zum Ausdruck bringt. Die Form sollte das widerspiegeln. Klein b, das Verständnis des alttestamentlichen Gottesdienstes, und das ist nun wirklich unstrittig. Im Mittelpunkt des alttestamentlichen Gottesdienstes steht Gott. Er lädt sein Volk ein. Er sucht die Begegnung mit seinem Volk. Er redet zu seinem Volk. Und er hört auf sein Volk und er hat dafür auch Mittelsmänner oder Mittler, wie Martin Luther übersetzt. Er macht am Tempel im Gottesdienst Versöhnung möglich. Das macht Gott möglich durch die Opfer und das, was die Priester damit tun. Und er segnet am Ende jedes Gottesdienstes sein Volk. 4. Mose 6. Wenn ihr mein Volk segnet, sollt ihr es mit diesen Worten segnen. Also wichtig, im Gottesdienst feiert das Volk Israel nicht sich selbst. Es feiert auch nicht seine Geschichte. Es feiert und ehrt seinen Gott, der sich dieses Volk erwählt hat und der in der Geschichte dieses Volkes gehandelt hat. Und bei all den Festen, egal wie sie heißen und was sie für einen Inhalt haben, haben sie immer die Taten Gottes zum Inhalt. Gott in der Mitte. Das Volk bekennt seine Schuld und lässt sich von ihm vergeben, mit ihm versöhnen. Und das Volk Israel war sich dabei bewusst, dass das ein Vorrecht ist, Gottesdienst feiern zu dürfen. den lebendigen Gott kennen zu dürfen, sich von ihm dienen lassen zu dürfen im Gottesdienst und ihm zu dienen. Sie kannten ja die Götzendienste der Völker um sich herum. Und sie waren sich bewusst, vor wem sie im Gottesdienst stehen. Und entsprechend kamen sie auch. Da war Ehrfurcht, da war Anbetung, da war Schuldbewusstsein, da war Bitte um Versöhnung. Und so war der Gottesdienst immer auch ein Grund zur Freude. Gott ist uns wieder gut. Und zum anderen war der Gottesdienst in Israel immer auch, zumindest sollte er das sein, immer auch Bekenntnis zum lebendigen Gott vor der Umgebung der Völker mit ihren heidnischen Religionen. Dass es in Israel auch Entartungen gab, angefangen beim goldenen Kalb am Sinai und durch Einflüsse fremder Religionen, bei denen es dann bis zu schlimmsten Ausschweifungen kam, das will ich auch nicht verschweigen. Da muss man nur mal die Gerichtspropheten lesen. So viel mal zum Alten Testament. Was entdecken wir im Neuen? Im Neuen entdecken wir zunächst einmal Änderungen gegenüber dem alttestamentlichen Gottesdienst. Da fällt gleich auf, dass eine ganze Reihe wichtiger Elemente des alttestamentlichen Gottesdienstes im Neuen Testament nicht mehr aufgenommen werden, nicht mehr weitergeführt werden. Und das Kriterium dafür liegt in der Person des Jesus Christus. Es gibt für den Gottesdienst keinen besonderen Ort oder keine besonderen heiligen Orte mehr. Jetzt heißt es nach dem, was Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, Matthäus 18, 20. Oder Jesus spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen, da geht es ja darum, wo soll man denn anbeten? Ihr sagt in Jerusalem, wie ist denn das in Samaria auf dem Gerizim? Ja, was jetzt? Und dann sagt Jesus, nein, weder hier noch dort, sondern ihr werdet den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4, 24. Es gibt keine heiligen Orte mehr. Ein zweites, die Priester sind überflüssig geworden. Wir haben jetzt den hohen Priester, der uns durch seinen Tod mit Gott versöhnt hat, der macht allem menschlichen Priestertum, Mittlertum ein Ende. Wir haben nur noch einen Mittler, schreibt Paulus an Timotheus. Und der Hebräerbrief macht deutlich, was das für ein gewaltiger Umschwung ist, seit wir Jesus den hohen Priester haben. Wir brauchen keine menschlichen Vermittler mehr. Und ein drittes, Jesus hat sich selber als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, für uns geopfert. Ein für allemal. Dieses Opfer ist einmalig und es ist einzigartig und für alle Menschen aller Nationen und Generationen gültig. Seit Jesus gibt es zur Versöhnung mit Gott keine Tieropfer mehr. Die sind nicht mehr notwendig. Und es braucht schon gar keine Opfer, um Gott zu befriedigen oder versöhnlich zu stimmen oder so ein Kokolores zu besänftigen. Wir Menschen müssen versöhnt werden, Gott nicht. Da gibt es sehr viel Unfug, gerade auch in der Theologie, mit solchen Gedanken. Wir müssen Gott nicht versöhnlich stimmen, durch kein Opfer. Inhaltliche Orientierung, hier ist sehr, sehr interessant, wenn man diese Geschichte mal nachgeht. Die christliche Gemeinde von Anfang an, Apostelgeschichte 2, orientiert sich in seiner inhaltlichen Ausrichtung nicht am Tempelgottesdienst, sondern am Synagogengottesdienst. Die Synagogen sind so um die Zeit 150 vor Christus entstanden als Ergänzung zum Tempel. Man konnte ja nicht ständig diese vielen Kilometer nach Jerusalem reisen und dann hat man versucht, Orte zu schaffen, wo man Bibel lernen kann, wo man Gottes Wort weitertragen kann. Die Elemente eines Synagogengottesdienstes waren ganz klar Vorlesung eines alttestamentlichen Textes. Es waren meistens zwei, einer aus der Tora, also den fünf Büchern Mose, und eins aus den Propheten. Dann folgte darauf die Auslegung eines Schriftgelehrten oder eines Gastes, der zufällig da war. Dann das Rezitieren des Gottesbekenntnisses: Höre Israel, der Herr ist ein einziger Gott. 5. Mose 6. Und dann das Singen von Psalmen. Der Synagogengottesdienst war geprägt vor allem durch die Konzentration aufs Wort. Nicht auf den Kult, das war der Tempel. Konzentration aufs Wort, auf Schlichtheit, auf Verständlichkeit, und der Synagogengottesdienst hatte immer ein didaktisches Element. Er war sowas wie eine Schule, wie Unterricht. Deshalb musste das, was man dort gehört und gelernt hat, auch einprägsam sein. Dort gab es den Konfirmandenunterricht und Religionsunterricht. Da war Schule und Gottesdienst miteinander vermischt. Aus den Evangelien wissen wir, Lukas 4 zum Beispiel, dass Jesus selbst in die Synagoge gegangen ist am Sabbat, in den Gottesdienst, und dass er sich an den Ablauf gehalten hat. Dann hat man ihm die Schriftrolle gereicht, er hat vorgelesen. Nur hat er mit der Auslegung überrascht. Das war neu. Das war ganz neu, weil die Schriftgelehrten in ihrer Auslegung eine ganz andere Art hatten. Die Auslegung der Schriftgelehrten war recht einfach, die zitierten alte Rabbinen. Also das war ein Text, nehmen wir den Jesaja-Text, den Jesus hatte, Kapitel 61. Und dann sagte der Schriftgelehrte: Also der Rabbi XY vor 100 Jahren hat zu diesem Text gesagt. Und der Rabbi sowieso hat zu diesem Text das gesagt. So, das war die Auslegung der Schriftgelehrten in der Synagoge. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Also da haben die Ohren geschlackert. Könnt ihr nachlesen, Lukas 4. Dann haben wir erste Hinweise zum neutestamentlichen Gottesdienst schon in Apostelgeschichte 2. Wir haben das auch mal im Gottesdienst miteinander besprochen. Zwei große Elemente, Kapitel 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das waren die Jesusgeschichten. Und in der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist näher definiert. Gemeinschaft, dort steht im Brotbrechen, also im Abendmahl und im Gebet. Das war Gemeinschaft. Also gemeinsames Grillen und eine gemeinsame Wanderung war auch schön, aber christliche Gemeinschaft zeigt sich an diesen zwei Dingen. Der gemeinsame Gang zum Tisch des Herrn und das gemeinsame Gebet. Dann haben wir schon in Kapitel 2 in Apostelgeschichte Örtlichkeiten. Wir haben einmal den Tempel, wo man sich versammelt hat, wo sich die christliche Gemeinde versammelt hat. Ich denke mal, dahinter steht etwas von der Liebe Jesu zum Haus Gottes. Wir haben ja da Geschichten, wie er den Leuten dort Beine macht und sagt: Das ist doch ein Bethaus, das Haus meines Vaters. Und nun hatte der Tempel auch den Vorteil, er hatte viel Platz. Die erste Gemeinde wird uns geschildert, Kapitel 2, mit 3000 Leuten. Da muss er auch irgendwo Platz finden. Und das war im Gottesdienst möglich, später waren es 5000. Und dann gab es aber auch, man sammelte sich hin und her in den Häusern, Apostelgeschichte 2, also Privathäuser. Und bei Privathäusern haben die Leute ihre Wohnungen geöffnet, da war meistens Platz für 10 Mann. Es sei denn, es waren reiche Leute, die ein großes Haus hatten mit Innenhof, dann hat es auch Platz gehabt für Leute zwischen 30 und 40 Personen oder 50 auch mal. Die Privathäuser, die Zusammenkünfte in den Privathäusern, das war eine missionarische Chance damals. Da war die Hemmschwelle für Neue niedriger. Da war die Kluft zwischen Gottesdienst und Alltag niedriger. Und dann kommt die Gastfreundschaft im Orient noch dazu und eine persönliche Atmosphäre. Jetzt ist nur wichtig, wenn man Apostelgeschichte 2 liest, das war kein Entweder-Oder, das war ein Sowohl-als-Auch. Beides parallel. Man ging am Sabbat, später am Sonntag, in den Tempel zum Gottesdienst, und die Woche durch traf man sich in den Häusern, teilweise, wenn es möglich war, jeden Tag. Also beides. Gottesdienst im Tempel und Treffen im kleinen Kreis. Was war wichtig? Klein e, die Elemente des neutestamentlichen Gottesdienstes, da ist das Erste, was auffällt, die Gewissheit der Gegenwart von Jesus. Das hat den Gottesdienst ganz stark geprägt. Das Bewusstsein, wir sind hier nicht unter uns. Man muss nur mal diese Stellen lesen, Matthäus 18, wo 2 oder 3, oder den Philipperhymnus in Kapitel 2, in Philipper 4, Vers 2. Und für Juden, Christen war das bitte nicht selbstverständlich. Man muss sich das mal vorstellen. Die Juden, Christen, die Christen gewordenen Juden bekennen mit diesem Gottesdienst, wir bekennen uns und wir beten zum gekreuzigten Jesus Christus als dem Herrn. Und zwar in derselben Weise, Philipper 2, wie wir zu Jahwe, dem Gott Israels, gebetet haben und beten und ihn verehren und anbeten. Das war für Juden ein Unding. Deshalb ist Paulus zum Christenverfolger geworden. Aber die Judenchristen haben das ganz bewusst gewollt, die Anbetung von Jesus Christus als dem Herrn. Zweitens gehört dazu die Lesung aus der Heiligen Schrift, zunächst aus den Schriften des Alten Testaments, später wurden die Briefe der Apostel vorgelesen, das wissen wir aus den Briefen. Die Gottesdienste waren als Weitergabe der Geschichten von Jesus der ideale Ort. Und vermutlich hatte auch der Apostel Paulus, ich nehme mal an, in der Gemeinde in Jerusalem das kennengelernt. Das Evangelium von Jesus in der Weise zum Teil schon in kleinen Versen oder Gedichtformen geformt, kennengelernt hat. Er schreibt in 1. Korinther 15, ich gebe euch weiter, was ich auch empfangen habe. Und dann kommt die Geschichte von Jesus. Das war schon ganz am Anfang in der Jerusalemer Gemeinde klar, das muss man ein bisschen zusammenfassen, damit man sich das merken und weitertragen kann. Und so hat es Paulus wohl auch bekommen. Dann gehört neben dem Verlesen der Texte oder neben der Weitergabe der Apostellehre die Auslegung. Ich habe schon angedeutet, es war nicht wie bei den Schriftgelehrten. Die Auslegung hatte drei Zielrichtungen. Sie sollte prophetisch sein, und das hieß damals und heißt bis heute noch, hinein in die Gegenwart gesprochen, alltagstauglich. Das zweite, sie musste verständlich sein. Deshalb, wer 1. Korinther 14 liest, die Zungenrede war für Gäste unverständlich, deshalb wehrt sich Paulus. Sagt, lasst das, wenn ihr dann unter euch seid. Und die Auslegung musste auf Lebensveränderung abzielen. Dann gehörte noch Lobpreis, Gebet, alttestamentliche Psalmen dazu. Wir haben das in Kolosser 3, Vers 16 oder Epheser 5. Psalmen, später kamen neuere Lieder dazu, Einbeziehung der Gaben und Charismen von Gemeindegliedern haben wir auch in 1. Korinther 12 und 14, kann man nachlesen, da gibt es drei Prinzipien. Größtmögliche Verständlichkeit der Beiträge. Keine Selbstdarstellung. Also alles, was im Gottesdienst geschieht, geschieht zum Segen und zum Dienst der Gemeinde. Und es sollte in guter Ordnung geschehen, und damit hier Chaos verhindert wird, hat Paulus doch bei Korinth einige Einschränkungen gemacht. Dort war es recht konfliktträchtig, weil es ganz unterschiedliche Teilnehmer gab. Und ich nehme mir nachher Zeit für deine Fragen, Frank, aber sonst wird es zu spät. Dann die Sakramente, Taufe und Abendmahl wurden offensichtlich im Rahmen von Gottesdiensten gefeiert. Beide Sakramente, von Jesus eingesetzt, gehörten von Anfang an zum gottesdienstlichen Gemeindeleben. Die Taufe als einmaliges und unwiederholbares Geschehen, einmal pro Person, Und das Abendmahl in regelmäßiger Wiederholung und wesentlich häufiger als heutzutage, teilweise am Anfang jeden Tag. Dann die Wirkung auf Außenstehende, da ist ein sehr interessanter Abschnitt in Apostelgeschichte 5, Vers 13 und 14, der einen guten Einblick gibt, wie die Umgebung der Christen auf die Gottesdienste der jungen Gemeinde reagiert hat. Sie, also die Christen, waren alle einmütig beieinander, von den anderen aber, den Außenstehenden, wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Das Volk aber hielt viel von ihnen. Da haben wir beides. Den Eindruck einer heiligen Feierlichkeit, einer unerklärbaren, also für Außenstehende, unerklärbaren, geistlichen, vom Heiligen Geist geprägten Atmosphäre. Das hat nichts mit Einbildung oder Hochnäsigkeit zu tun oder dass man sich besser fühlt als andere. Da spürten einfach die Leute, wir gehören eigentlich nicht dazu. Das war kein irgendwie geschlossener Verein oder sowas, aber es war eben auch kein cooles Happening, wo jeder sich gleich daheim fühlt. Da hat man gemerkt, da ist was, das kenne ich nicht aus anderen Veranstaltungen. Und gleichzeitig waren die Gottesdienste äußerst attraktiv und anziehend für Fremde. Also beides. Die Ehrfurcht, da ist was Besonderes. Da ist was, das kann ich nicht greifen. Und auf der anderen Seite aber sehr attraktiv. Die Christen genossen in der Nachbarschaft einen äußerst guten Ruf. Man sprach sehr positiv über sie. Das mag verschiedene Gründe gehabt haben. Zum Beispiel, die Gottesdienste der christlichen Gemeinde waren in der Antike die einzigen Zusammenkünfte, in denen die Schicht oder die Milieuzugehörigkeit keine Rolle spielte. Alle anderen Vereine, alle anderen Zünfte waren homogen strukturiert. Die Wohlhabenden waren unter sich. Die Sozialschwachen waren unter sich. Da gab es keine Vermischung. Es war gar nicht denkbar. In der christlichen Gemeinde waren alle willkommen, egal welches Alter, welche Herkunft, welche soziale Schicht. Das war natürlich attraktiv. Die frühen christlichen Gemeinden waren die einzigen Zusammenkünfte in der Antike, bei denen man wöchentlich eine komplette Mahlzeit bekommen konnte. Für Arme kostenlos und für alle die gleich große Portion. Auch das war attraktiv, gab es sonst nirgends. Christen, die auf der Durchreise waren oder aus beruflichen Gründen kurzfristig in der Stadt waren, waren genauso herzlich willkommen wie die eigenen Gemeindeglieder. Man war einfach offen. Der Gottesdienst war offen, war transparent, war verständlich, war einladend. Und war das ganz besonders im Unterschied zu den geheimnisumwitterten Mysterienkulten der damaligen Zeit. Niemand wusste, was hinter den Mauern alles passiert ist. Das war alles suspekt. Das wussten nur die Eingeweihten und die durften es nicht nach außen tragen. Anders die christliche Gemeinde, offen, da konnte man kommen, da konnte man reinsitzen, da konnte man alles mit anhören. Da gab es keine Geheimniskrämerei. Ich fasse mal kurz zusammen. Weder das Alte noch das Neue Testament geben uns eine klar geregelte, agendamäßige Vorgabe, wie ein christlicher Gottesdienst abzulaufen hat. Also die Form ist durchaus flexibel. Was aber das Wesen eines christlichen Gottesdienstes anbelangt, da ist das, besonders das Neue Testament, sehr deutlich. So, jetzt ist unsere Aufgabe, die Aufgabe jeder Generation und jeder einzelnen Gemeinde, also auch unseren Gemeinden, miteinander betend zu überlegen, wie wir unseren Gottesdienst so gestalten können oder so gestalten sollten, dass die Form, die wir wählen und die wir zuweilen ja auch verändern müssen, dem entspricht, was die Bibel über das Wesen des Gottesdienstes sagt. Diese Form darf ansprechen, ja sie soll ansprechend, attraktiv und einladend sein, aber sie sollte jedem Teilnehmer eine Gottesbegegnung ermöglichen, zumindest nicht verhindern. Der Ablauf sollte so sein, dass Gott zu seinem Recht und mit der gesamten Gemeinde und jedem Einzelnen zum Zug kommt. Deshalb beginnt dann Gottesdienst ja auch mit dem Votum. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht der Leitungskreis lädt ein. Deshalb platzieren wir die Predigt in die Mitte, suchen passende Lieder und beschließen den Gottesdienst mit dem Gebet des Herrn und seinem Segen. Das ist ja keineswegs willkürlich. Ein weiteres Gottesdienst und Alltag, da gibt es eine doppelte Bewegung. Vom Alltag mit meinen vielen Sorgen, mit dem Stress, mit den tausend Terminen, den hunderten Begegnungen, den schwierigen Menschen, vom Alltag komme ich in den Gottesdienst. Und da lasse ich mir von Gott dienen und mich beschenken. Und dann gehe ich vom Gottesdienst in den Alltag mit neuen Herausforderungen, mit einer neuen Zuversicht, mit einem neuen Zuspruch. Das ist Bewegung. Vom Alltag in den Gottesdienst und vom Gottesdienst wieder in den Alltag. Also der Gottesdienst lässt den Alltag nicht außen vor, sondern schließt ihn ein. Der Gottesdienst muss mit meinem Leben, mit meinem Alltag zu tun haben. Und hier lauert, finde ich, eine fromme Gefahr, dass ich das eine vom anderen isoliere. So als haben die zwei Sachen nichts miteinander zu tun. Sonntags von 10 bis 11 bin ich ein ganz frommer Mensch. Und dann ist Alltag. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Also nicht nur die Predigt, sondern auch all die anderen Programmpunkte sollten Brücken bilden im Gottesdienst vom und zum Alltag. Zum Beispiel Dank oder auch Buße im Rückblick. Im Ausblick Verheißungen, Zuspruch, Ermutigung, den Segen, den ich mitnehme. In diesem Zusammenhang nochmal die Heilige Schrift. Der Heiligen Schrift ist wichtig. Vorrangig im Verständnis, dass es beim Gottesdienst, beim christlichen Gottesdienst zunächst und vor allem um Gott geht und nicht zuerst um den Menschen und seine Bedürfnisse. Nicht, was wir erleben, ist zunächst entscheidend. Ich sage nicht, dass das gar nicht wichtig ist, aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was Gott im Gottesdienst an uns Menschen tut. Gottesdienst heißt jetzt nicht nur, aber vor allem, Gott dient uns. Gott möchte uns dienen. Wir öffnen uns für ihn, wir lassen uns beschenken. Und dann als Antwort, als dankbare Reaktion dienen wir ihm. Durch Gebet, Antworten mit Lied, mit Lob, mit Anbetung, mit Opfer. Damit ist, das mag extrem klingen, aber ich finde es nicht unwichtig, damit ist der Gottesdienst von allen anderen Veranstaltungen qualitativ unterschieden. Oder anders gesagt, neben ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, die eine Gemeinde zu bieten hat, also Angebote für Junge und Alte, für Männer und Frauen, für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen und Hintergründen und Erwartungen. Da ist der Gottesdienst seinem Wesen nach etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, etwas Unverwechselbares. Zentrum, würde ich mal sagen, Höhepunkt, Krönung aller Arbeit der Gemeinde. Nun gibt es auch besondere Gottesdienste, das weiß ich. Taufe, ob jetzt Kindertaufe oder Erwachsenentaufe, spielt keine Rolle. Das ist dann nicht nur Taufe als eine liturgische Handlung, sondern es geschieht als Taufgottesdienst. Kindersegnung, dasselbe. Das ist nicht irgendwas völlig Isoliertes, sondern das geschieht bewusst in einem Gottesdienst. Die Trauung genauso, die kirchliche. Das ist nicht einfach eine Trauung mit einer schönen Zeremonie, sondern das ist ein Gottesdienst anlässlich einer Trauung. Es gilt für Abendmahl, für Beerdigung, das gilt für einen Gästegottesdienst oder für einen Lobpreisgottesdienst genauso. Mir ist dabei wichtig, egal welcher Anlass, es kann ganz verschiedene Anlässe geben, aber es ist jeweils ein Gottesdienst mit dem entsprechenden Verständnis. Zum Schluss Fragen zum Nachdenken.
Wenn das so ist, wenn der Gottesdienst tatsächlich Mitte und Zentrum aller Gemeindearbeit ist, wenn es dabei um die alles Entscheidende, die wichtigste Veranstaltung für mich geht, wenn nicht wir Gott einladen, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns, die wir jetzt gerade bei, sondern wenn Gott uns einlädt und wir seine Gäste sind, wenn er auf mich Woche für Woche wartet, weil er Gastgeber ist, wenn er mir Sonntag für Sonntag in besonderer Weise dienen will, dann möchte ich mir heute mal die eine oder andere Frage, vielleicht auch unangenehme Frage, gefallen lassen. Und ich beginne bei einer aktuellen Frage, bevor ich zu einer persönlichen komme. Darf ich mir, wenn all das, was ich gerade gesagt habe, zutrifft, darf ich mir dann von irgendeiner Obrigkeit, sei sie jetzt politisch, kirchlich oder sonst eine mir vorgesetzte Behörde, ein Gremium, ein Vorstand oder was es auch sei, darf ich mir von ihr den Gottesdienst verbieten lassen? Also ich meine jetzt nicht Ratschläge geben lassen oder Hinweise erteilen oder Warnungen aussprechen oder Einschränkungen anordnen lassen. Ich meine verbieten. Darf ich mir den Gottesdienst, egal wer es ist, verbieten lassen und das bei Androhung von Geld oder Disziplinarstrafe untersagen lassen? Darf ich das zulassen? Auch wenn es nicht ganz genau das Gleiche ist. Christen in Ländern, in denen sie um ihres Glaubens willen verfolgt werden, bekommen nicht nur Missionierungsverbot und Verbot von Besitz an Bibeln, christlichen Schriften, sondern zum Teil unter Androhung der Todesstrafe Versammlungsverbot. Und sie treffen sich trotzdem im Geheimen, weil sie auf den Gottesdienst ganz offensichtlich nicht verzichten möchten oder ich sag mal nicht verzichten können und dabei wissen um das Risiko, das sie eingehen. Und wir, wenn da von irgendeiner Obrigkeit das Verbot kommt, dann beugen wir uns und verbeugen uns ganz tief, verbiegen uns dabei sogar und geben dabei möglicherweise Unaufgebbares auf. Ich bete und hoffe, dass wir in Deutschland nie in eine Verfolgungssituation kommen. Darauf vorbereitet wären wir nicht. Mit uns kann man es ja machen. Obrigkeit befiehl, wir folgen, wir gehorchen. Aber wem bitte? Ich glaube nicht, dass der Apostel Paulus diesen sich völlig ausliefernden, unterordnenden Gehorsam, der aufgibt, was er nicht aufgeben darf, in Römer 13 gemeint hat. Das glaube ich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Frage 2. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Jetzt muss ich mich mal herausfordern lassen und auch mal antworten. Wie wichtig ist mir selber die Teilnahme am Gottesdienst? Das lässt sich am einfachsten und klarsten beantworten, wenn ich die Wahl zwischen verschiedenen Optionen habe. Das kuschelig warme Bett am Sonntagmorgen. Die Einladung zum Brunch bei meiner Freundin. Die Familie, die heute mal eine Wanderung machen möchte oder eben Teilnahme am Gottesdienst. Das sind nur Beispiele, weiß ich. Ich kann es auch mit dem Gleichnis aus der Bibel sagen. Wenn der himmlische König einlädt, dann kann ich den neu gekauften Acker besehen, auf die gerade erstandenen Ochsen verweisen oder mich mit den Flitterwochen entschuldigen. Das kann ich. Nein, es gibt wahrlich triftige, nachvollziehbare, einleuchtende, verständliche Gründe, dass ich am Gottesdienst mal nicht teilnehmen kann. Ist doch klar, wenn ich oder die Kinder mit 40 Fieber im Bett liegen, wenn ich zur Arbeit oder zur Schicht muss, wenn es sonst einen Grund gibt, den ich selber nicht direkt beeinflussen kann. Das gibt's. Das gibt's wirklich. Ich möchte heute nur dafür plädieren, dass wir hier nicht oberflächlich oder leichtfertig entscheiden. Dass ich nicht lieber Gott warten lasse als die Tante. Das ist mir wichtig, dass wir da aufpassen, dass es mir mit der Zeit einfach nichts mehr ausmacht, dass ich irgendwann gar keinen Schmerz mehr empfinde, wenn ich den Gottesdienst einfach sausen lasse. Man muss sich mal überlegen, was ist das denn für ein Zeugnis vor meiner ungläubigen Verwandtschaft, wenn die das jetzt ganz konkret mitkriegt und sich sagt, ja, der oder die, die lässt sich völlig unbedenklich und ohne Gewissensbisse wegen jeder kleinen privaten Geburtstagsfeier oder sonst einem privaten Grund den Gottesdienstbesuch ausfallen. Also so wichtig kann der Gottesdienst ja auch nicht sein. Frage 3 hängt damit zusammen. Wie und mit welcher Einstellung gehe ich zum Gottesdienst? Wenn ich zum Gottesdienst gehe, ob das jetzt Sonntagmorgens 10 oder abends 17.30 Uhr ist, stelle ich mich bewusst auf eine Begegnung mit Gott ein. Bitte ich ihn vielleicht schon auf dem Weg dahin, mir ein Wort zu sagen heute? Erwarte ich das überhaupt? Hat Jesus im Gottesdienst mein Herz? Oder ist mein Herz, sind meine Sinne und Erwartungen vor allem auf den oder die anderen Gemeindeglieder gerichtet? Oder auf den Pastor oder was weiß ich, oder auf irgendwelche Äußerlichkeiten wie Musik, wie die Auswahl der Lieder oder wie die Technik, der Ton, was weiß denn ich? Und wenn das nicht so richtig klappt, rege ich mich furchtbar drüber auf, weil das so wichtig ist für mich und mir manchmal den von Gott geschenkten Gottesdienst oder manchmal den ganzen Sonntag versauen lasse wegen sowas. Dazu kommt in diesen Pandemiezeiten ein weiteres. Es ist dann wirklich toll, und das glaube ich, das sage ich so, es ist wirklich toll, dass es neben den Präsenzgottesdiensten auch viele digitale Angebote gibt. Das ist super. Zoom-Gottesdienst, Übertragung per Livestream und ähnliches, und wir haben ganz schön viel Geld investiert, damit das möglich ist. Und damit viele daran teilnehmen können, die das sonst nicht könnten. Und ich bin so froh, dass wir Techniker haben, die diese Zeit ranrücken und sagen, ich bin da, ich mache das, ich setze mich ein. Allerdings gehört nach meinem Verständnis zum Gottesdienst von seinem Wesen her die Präsenz. Die leibliche, die reale Begegnung. Also, auch wenn ich im Moment zum Beispiel aus verständlicher Angst nicht direkt, nicht real am Gottesdienst teilnehme, dann sollte ich mir das Zuschauen per Livestream bei Brezen und Kaba nicht zur Gewohnheit werden lassen. Das ist ja super. Da kann ich die Füße hochlegen und wenn ich keinen Bock habe um 10 morgens, dann schaue ich es nachts um 12. So ist Gottesdienst im Neuen Testament nicht gemeint. Bitte. Sobald die Möglichkeit wieder gegeben ist, gehöre ich als Person in den Gottesdienst. Es muss mir mal jemand aus dem Neuen Testament was anderes begründen. Dann reden wir. Gerade dort, wo es im Neuen Testament um den Gottesdienst geht, heißt es wörtlich, wenn ihr aber zusammenkommt. So ist gedacht. Das ist vermutlich übernommen, das ist Paulus Wort übernommen von Jesus, wenn er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Ich weiß auch, dass es damals noch kein Internet gab und kein Skype und kein Zoom, das weiß ich schon selber. Aber wer auch immer behauptet, aus Bequemlichkeit, Opportunität oder schlichter Unkenntnis, egal. Dass es bitte doch dasselbe sei, ob ich im Gottesdienst live dabei bin oder den Gottesdienst per Live-Schaltung am PC virtuell mitverfolge oder später als Podcast anhöre oder als Video ansehe, der hat was Entscheidendes vom Wesen des Gottesdienstes nach dem Neuen Testament nicht verstanden. Kann man sich zum Schluss fragen, und ich, gehe ich zum Gottesdienst, wenn ich kann, gehe ich gerne? Mit welcher inneren Einstellung, mit welcher Haltung? Was könnte ich tun, damit der Gottesdienst für mich Highlight der Woche wird oder bleibt? Ich bete. Und jetzt will ich zunächst mal herzlich danken, lieber Vater im Himmel, dass wir das in diesen schwierigen Zeiten bisher tun durften und machen konnten, ohne dass man es uns jedenfalls von staatlicher Seite aus gerade verbieten würde. Wir dürfen uns treffen, mit Abstand, mit Einschränkungen gewiss. Und wir beten sehr herzlich, dass du uns in diesen Zeiten aber auch schützt und bewahrst vor diesem Virus. Und dass du es möglich machst, dass wir nicht nur wieder raussitzen können und in Biergärten uns vergnügen oder sonst was, sondern dass wir auch als Gottesdienstfamilie wieder normal zusammenkommen dürfen. Bitte erbarm dich um uns und schenk, dass das wieder möglich wird. Dass dieser Raum wieder voll wird und wir nicht ständig nur auf Abstand sitzen müssen, sondern wir ganz normal unseren Gottesdienst feiern dürfen. Und jetzt geh mit uns in diesen Abend, begleite uns, halt deine schützenden Hände über uns in dieser Nacht, gib uns deinen Frieden, und wenn uns so manches beschäftigt, was wir jetzt gehört haben, dann schenk du uns für unser eigenes Herz die rechten Antworten. In Jesu Namen. Amen.